Für wen halten die Leute den Menschensohn? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Für wen halten die Leute den Stellvertreter des Menschensohnes? Nicht welches Bild machen sich die Menschen gerade in der heutigen Zeit vom Heiligen Vater, vom Nachfolger Petri? Und was ist er wirklich? Wir wissen, dass die Größe des Papsttums darin besteht, dass er wirklich der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist. Er ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, weil er der Bischof von Rom ist. Und weil St. Petrus in der ewigen Stadt seinen irdischen Lebenslauf vollendet hat und sein Apostelamt mit seinem Blut besiegelte. Du bist Petrus Fels und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das war nicht nur ein Privileg und eine Sendung für den heiligen Petrus, sondern auch ein Amt, das er empfangen hatte. Wie sonst sollte Petrus das Fundament der Felsen der Kirche sein? Das heißt, das Fundament einer Kirche, die wachsen würde, ein geistliches Gebäude, zusammengesetzt aus lebendigen Bausteinen, aus lebendigen Ziegeln, nicht aus unsterblichen Seelen, die hineingefügt werden in diesen neuen Tempel, den Christus aufgebaut hat. Der andere wurde niedergerissen in seiner Passion. Darum war auch kein Bedarf mehr des Tempels in Jerusalem, weil der neue Tempel da war, der Leib Jesu Christi, unser mystischer Leib, der hervorgegangen ist, als ihm das Herz durchbohrt wurde am Kreuz mit dem Blut und dem Wasser, wie einst Eva hervorging aus der Seite des Adam, als dieser entschlafen war. Ja, diese Kirche, die reicht zurück zum ersten Adam bis zum letzten der Menschenkinder, die erlöst werden sollten und eingefügt in diesen geistlichen Tempel, der Jesus Christus ist. Der Haupt dieses Tempels, der verherrlicht, unsterblich im Himmel in der Glorie des Vaters sitzt, aber dessen Glieder noch hier in der Zeit sind, beziehungsweise noch nicht in der Zeit sind. Nicht dieses Fundament der Päpste, dieses Amt Petri, es muss reichen von der Zeit Jesu Christi und seiner ersten Ankunft bis zu seiner Wiederkunft. Das wurde ja auch dogmatisch definiert, wie Sie das vielleicht wissen, im Ersten Vatikanischen Konzil, dass Petrus ewige Nachfolger haben würde. Und warum? Weil das Papsttum das Prinzip der Einheit und der Stärke in der Kirche ist. Nicht, das tut das Fundament, es gibt dem ganzen Gebäude Halt, das heißt, es hält auch alle Teile des Gebäudes zusammen. Wir brauchen nur einen Blick um uns zu werfen, um zu sehen, was die infame sogenannte Reformation produziert hat. Nicht Zehntausende von Denominationen, von Abspaltungen, von Abspaltungen. Und hier sind wir die eine, die heilige, die katholische und apostolische Kirche. Nicht? Die alle das integrale, vollständige Glaubensgut, die Lehren Jesu Christi haben, die Heilsmittel Jesu Christi, alle sieben Sakramente, nicht drei oder sonst irgendwelche Ideen, die nicht den Heretikern über die Jahrhunderte einfielen. Alles, was Jesus Christus seiner Kirche geschenkt hat und durch die Kirche der Welt, das haben wir als römisch-katholische Katholiken. Ja, Petrus ist eben nicht nur der Bischof von Rom. Er ist nicht einer unter vielen. Er ist nicht einer der vielen Hirten und Bischöfe, das heißt Nachfolger der Apostel, sondern er ist im Besonderen der Nachfolger Petri. Der Nachfolger Petri, der, wie Sie wissen, nicht nur in Verbindung mit den anderen Bischöfen im ökumenischen Konzil, universalen Konzil, sondern auch alleine ein Organ der Unfehlbarkeit der Kirche ist, wenn er ex cathedra spricht, Kraft seines Amtes, als Nachfolger Petri, um die Brüder im Glauben zu stärken, wenn er spricht in Bezug auf die christliche Glaubenslehre oder christliche Moral, um die ganze Kirche, die Universalkirche zu belehren auf eine definitive Weise, dann spricht er unfehlbar. Ist diese Unfehlbarkeit, die natürlich ein göttliches Attribut ist. Wir kennen das aus dem Katechismus. Gott ist der, der weder sich noch andere täuschen kann. Nicht als die Wahrheit selbst. Und er ist die Heiligkeit selbst. Er kann sich nicht irren und er kann nicht lügen. Und so spricht er auch, nicht so oft, aber doch immer wieder durch die Geschichte, durch Petrus allein. Wie zum Beispiel heute im Evangelium beschrieben. Für wen halten die Menschen den Menschensohn, das heißt den Messias, das heißt Jesus Christus? Und es kommt keine Antwort. Es kommt die Antwort des einen, der für alle spricht, nicht der den Glauben, die Wahrheit durch den Vater, nicht durch Fleisch und Blut geoffenbart zum Ausdruck bringt. Nicht der, das Wesen Jesu Christi offenbart, das ist die Aufgabe des Papstes. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Verfolgten. Nicht der gehasst wurde für die Güte, für die Heiligkeit, für die Liebe, die er als Menschheitserlöser in die Welt gebracht hat und darum auch seine Kirche von den Kindern der Finsternis eine Gehasste und eine Verfolgte ist. Bedenken wir, dass ungefähr die ersten 30 Päpste der Kirche alle Märtyrer waren. Nicht weil die Welt nur das ihre liebt und die wahren Hirten der Kirche und die wahren Kinder Gottes zwar in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Es ist die Aufgabe des Petrus, die Herde zu weiden. Das heißt, Gebrauch zu machen von seinem allerhöchsten Amt, das er empfangen hat. Es gibt keine größere Würde, es gibt kein Reich, das umfassender oder erhabener wäre, als die Kirche, deren sichtbarer Stellvertreter der Heilige Vater ist. Und zum Ausdruck dieser Wahrheit war es immer Brauch in der Kirche, dass die Mächtigen, die Fürsten dieser Welt, in der Begegnung mit dem Stellvertreter Jesu Christi, zum Ausdruck seiner allerhöchsten Autorität, als anderer Christus, als Stellvertreter, als Vikar Jesu Christi auf Erden, ihm die Füße küssten. Und diesen Brauch, den pflegen leider heute nur noch die frommen Rompilger. Und zwar nicht dem Heiligen Vater gegenüber. Das ist leider vor einigen Jahrzehnten aus dem päpstlichen Zeremoniell verschwunden. Aber was tut der fromme Rompilger in St. Peter? Er geht hin zur Statue des heiligen Petrus und küsst ihm die Füße. Ganz besonders leuchtet uns natürlich das Angesicht Jesu Christi, des guten Hirten, entgegen. in den Eifrigen, in den Frommen, in den heiligen Päpsten, mit denen die Kirche gesegnet wurde. Nicht jeder Papst ist heilig. Und wenn man immer wieder redet von schlechten Päpsten, warum? Weil es so viele gute Päpste gab. Nicht, sonst wäre ja das gar nicht wert, der Sache davon zu reden. Und es gab viele gute Päpste. Und wie gesagt, die ersten Generationen, nicht die, deren Hände wurden gebunden, die wurden dorthin geführt, wo sie nicht hinwollten, der menschlichen Natur nach. Nämlich zum ganzen Opfer des Martyriums. Und so kommt es immer wieder vor, nicht? Genauso wie der andere Mensch ist auch der Hirte in der Kirche, ob er nun Priester oder Bischof ist oder auch Papst ist, der Sünde fähig. Und so gibt es unter den Päpsten sehr viele große Heilige, aber leider auch unheilige Sünder. Und darum müssen wir wieder dran denken, egal welcher Papst die Kirche regiert, das zu tun, was die Kirche getan hat, als Petrus gefangen genommen worden war. Und dann sehen wir auch, ob wir die rechte Ehrfurcht haben, nicht vor jenem, der uns den König der Herrlichkeit vor Augen stellt. Und wie kann man das feststellen? Wenn wir wirklich diesen Glauben haben, diese Überzeugung, dass hier der Stellvertreter Jesu Christi gegenwärtig ist, das Fundament der Kirche, Prinzip der Einheit und Stärke der Kirche. Wir können das daran sehen, wenn wir ohne Unterlass für ihn beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.